Als die ARD noch etwas darstellte, gab es eine Ratesendung, billig in Schwarz-Weiß produziert, aber erfolgreich. Da durften sich die Kandidaten ein Sparschwein aussuchen und jede falsche Antwort 5 Mark ins Sparschwein. Welches Schweinderl hätten's denn gern? Das wurde zu einem geflügelten Satz. Heute ist die ARD Quotenbringer. Das ist die Tagesschau und die Wetternachrichten. Da wird der aufmerksame Zuschauer immer wieder vor die Entscheidung gestellt, welchen Klima- und Weltuntergang hätten's denn gerne. Da brennen die Wälder, nie ist es Brandstiftung. Da reißen die Fluten, da toben die Monsterwinde und es wird immer auf der Welt irgendwie und irgendwo wärmer. Wenn man nach einer Bestätigung für den Klima-Weltuntergang sucht, die alten Medien bieten da eine überaus reiche Auswahl. Welchen Weltuntergang hätten's denn gerne? Das ist jetzt keine Quizfrage, aber meistens geht bei solchen Sendungen das Geld dann an irgendwelche Nichtregierungsorganisationen, die versprechen, den Weltuntergang gerade noch so abzuwenden. Welche Apokalypse darf es denn sein? Wer nicht dem Johannesevangelium Glauben schenkt, dann vielleicht den Mädels und den Wissenschaftlern und den Alarmschreibern von der Klimafront. Hat auch etwas Religiöses, die Angstlehre vom Weltenbrand und der Erlösung. Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Frank Wahrlich. Welcher Weltuntergang darf es denn sein? Und mit wie viel Geld, an wen eigentlich, können wir den Klimatod etwas hinauszögern? Darum geht es heute. Das Europäische Institut für Klima und Energie, EIKE, ist ein eingetragener Verein seit 2007. EIKE beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Klima und dem Wandel. Die Wissensschrottsammelstelle Wikipedia schreibt, EIKE würde den wissenschaftlichen Konsens über die menschengemachte globale Erwärmung leugnen. Was lügen Sie sich denn da zusammen? Wikipedia hat Sie ja wohl entlarvt oder besser gesagt geframed. Leugnern soll man ja nicht glauben. Sie glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel, an diese säkulare Religion. Sie von EIKE. Offenbar keine Ahnung, was Wissenschaft ist. Dr. Axel Göring vom EIKE-Institut, haben Sie keine Ahnung, was Klimawandel ist, was der menschengemachte Klimawandel ist?
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Jena. Und natürlich wissen wir sehr genau, was läuft. Wir wissen sogar richtig viel oder sogar zu viel, was die Gegenseite angeht. Ja, was die Leugnung des menschgemachten Klimawandels angeht, da kann ich Ihnen nur die Position 2 unserer Referenten auf unserer eigenen Konferenz wiedergeben, Herr Scafetta und Herr Schawiff. Die haben selber mal in einem Vortrag gesagt bei uns, dass die Erwärmung im 20. Jahrhundert, die war ungefähr 60 Jahre lang, die kann bis zu einem Drittel maximal allerdings auf menschliche Tätigkeit zurückgeführt werden. Ja, das heißt aber 70% sind es eben nicht. Und Sie sehen, wir von EIKE, wir leugnen weder das Klima noch seinen natürlichen Wandel. Wir leugnen noch nicht mal menschliche Einflüsse. Wir stellen nur in Frage, was uns so von den gegenteiligen Instituten wie dem Potsdam-Institut erzählt wird, die fast nur auf CO2 gehen und von fast 100% menschgemachten Klimawandel erzählen. Und nee, da sagen wir, da gehen wir nicht mit. Da gibt es genügend Gegenbeweise.
Dr. Axel Göring, promovierter Molekularbiologe seit 2018 bei EIKE. Er ist Schwabe und Sachse und lebt in Thüringen. Er ist unser heutiger Gesprächspartner. Sie wie auch EIKE zweifeln am absolut menschengemachten Klimawandel. Wie kam es dazu? Was sind die Gründe für einen promovierten Nuklearbiologen, sich mit dem Klima zu beschäftigen und eine Gegenposition, eine wissenschaftliche Gegenposition zu beziehen? Sie liegen ja nicht, diese Gegenposition, im Bereich des romantisch-esoterischen. Was sind die Fakten?
Nee, eher nicht. Wir haben ja bei Eike eine bunte Mischung an verschiedenen Wissenschaftlern. Also wir haben Historiker, wir haben Ingenieure, wir haben Physiker, wir haben Wirtschaftsfachleute. Und aus all diesen verschiedenen Richtungen sehen wir, dass diese ganze Umwelt- und Klimaschutz-Panikpolitik, wie man sagen muss, wissenschaftlich keine Hand und Fuß hat. Und das Motto von Eike lautet nicht, das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Und das sehen alle unsere Mitglieder, die bei uns aktiv mitarbeiten, aber auch unsere Leser und Kommentatoren sehen, dass die Freiheit der Bürger bedroht ist und nicht das Klima oder die Umwelt oder die Natur oder was das auch immer sein soll. Es ist ja auch kaum definiert. Es ist ja alles sehr schwammig.
Wissenschaft zeichnet sich ja geradezu aus, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, die mit einer gewissen handwerklichen Akribie dann in Aufsätzen und in Streitgesprächen belegt werden. Ohne Streit in der Sache, auch wenn es um die angebliche Erderwärmung geht, da gibt es keinen Fortschritt, auch keine neuen Erkenntnisse. Wo streitet Eike denn gegen den angeblichen Klimakonsens, gegen die Wissenschaft? Da haben wir ja die letzten Jahre andauernd von gehört. Die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft behauptet, die Welt geht unter.
Die Welt geht unter, ja. Die Welt geht seit Ende der 60er Jahre unter. Das wurde uns von allen möglichen Ideengebern und Profiteuren erzählt. Das glauben wir dann natürlich seit diesen 6 Jahrzehnten dann nicht mehr. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, den lese ich manchmal in den Kommentaren unter unseren Artikeln oder Videos. Da sagt einer, ich bin so alt, ich bin schon am Klimawandel gestorben, am Waldsterben, am Erdöl alle, an der Eiszeit, an der Heißzeit und so weiter. Ne? Ja, also was sind eigentlich die Fakten, worüber es jetzt keinen großen Dissens gibt? Ich sag's mal ganz klar, das 20. Jahrhundert hat sich in der Tat zwischen den Jahren 1900 und 1940 deutlich aufgeheizt. Das wurde früher auch in den Medien und von Wissenschaftlern durchaus positiv gesehen, weil wir hatten bis ins 19. Jahrhundert hinein die sogenannte kleine Eiszeit. Das heißt Trockenheit, Hunger, schlechte Bedingungen für die Menschen, die Aufheizung, die, sag ich mal, historisch gesehen mäßige Aufheizung, bis 1940 wurde eher als gut angesehen. Würde ich auch heute so zustimmen. 1940 bis in die 60er Jahre hinein hatten wir eine Stagnation, es heizte sich nicht weiter auf, und bis Ende der 70er Jahre dann hatten wir sogar eine weltweite Abkühlung, die gipfelte in der sogenannten 5-Tage-Eiszeit, wie das, glaube ich, der MDR mal ausgedrückt hat, Anfang 1979, als sich sowohl in der DDR wie auch in Westdeutschland tageweise nur noch Kampfpanzer mit Ketten überhaupt bewegen konnten, weil alle anderen Fahrzeuge in meterhohem Schnee stecken geblieben sind. Bis dahin wurde dann auch die Eiszeit, so ab den 70er Jahren, die kommende Eiszeit propagiert. Ja, und ab Anfang der 80er geht es glücklicherweise dann mit den Temperaturen wieder bergauf. Das sehe ich jetzt positiv, sehen viele andere Leute positiv, aber die Profiteure einer Katastrophenerzählung, die erzählen natürlich, egal was passiert, ist es alles irgendwie eine Katastrophe. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Weil diese 5 Tage Eiszeit, das wollen sie heute nicht mehr erleben, ne? Deswegen, also die Erwärmung ab Anfang der 80er Jahre bis heute mit einigen Stagnationsphasen, die ist gut, die ist nicht schlecht. Ob sie menschengemacht ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber da gibt es wiederum bei Eike dann auch die Position, die Erwärmung der letzten 15 Jahre ist durchaus menschengemacht. Allerdings liegt das nicht an irgendwelchen Atemgasen oder Spurengasen in der Luft wie Kohlendioxid, sondern das liegt an der Rauchgasentschwefelung von Frachtschiffen, die seitdem durchgesetzt wurde. Und wenn sie in der Luft weniger Schwefelstoffe haben, haben sie weniger Wolken, dann kommt die Sonne durch, dann haben sie mehr Sonnenschein, es wird wärmer. Es ist also tatsächlich menschengemacht, aber A, weder katastrophal, B, hat es nichts mit CO2 zu tun.
Von der Wärme des Klimas her liegen wir ja noch weit unter dem, was man als mittelalterliches Klimaoptimum in der Gotik bezeichnete oder auch das antike Klimaoptimum. Da war es ja ein ganzes Stück wärmer, die Gesellschaften prosperierten. Und Handel und Wandel dehnten sich aus. Da sind wir ja noch ein ganzes Stück davon entfernt. Warum denn die Furcht, in Anführungszeichen, soweit ich das formulieren kann, die Furcht vor der Klimakatastrophe, der Hitzekatastrophe, die Erde, die verbrennt? Woher kommt das?
Gibt es zwei Antworten, ganz knapp, Politik und Geld. Ich hatte eben schon kurz angedeutet, dass in den 70er Jahren es eine Eiszeit-Panikmache gab. Ich habe da neulich einen ganz hervorragenden Artikel vom Spiegel noch gefunden aus dem Jahre 73 oder 74. Der weist jetzt gar keine Schuld zu, wo es herkommt. Er sagt einfach recht trocken, es wird immer kälter. Anfang der 70er Jahre. Seit einiger Zeit sieht man sogar Eisberge auf der Höhe von Lissabon. Das stimmt alles, die Daten sind korrekt und sie sagen, naja, die Medien haben damals behauptet, ja, es wird jetzt immer kälter. Und einige sagten dann auch, einige Wissenschaftler, vor allem der Mensch ist schuld. Was ist die Folge davon? Diese Wissenschaftler können dann ihren Job auf diese Weise sichern, beziehungsweise noch mehr Jobs dann generieren. Ne? Weil die Politiker sind ja dann, wenn die das glauben, gezwungen, die Forschung voranzutreiben, mehr öffentliche Gelder da hineinzustecken. Das ist eigentlich die normale Logik, eigentlich eine wissenschaftliche Logik, sofern man davon ausgeht, dass die Politiker das nicht verstehen, dass sie da betrogen werden.
Aber da werden ja Gelder in eine Wissenschaft hineingepumpt, auch politisch umgesetzt, die eine Einigkeit vorgaukeln, die es so gar nicht gibt. Warum legt die Politik Ihrer Meinung nach denn so einen großen Wert darauf, dass die Erde wärmer wird, dass die Katastrophe in 50 Jahren oder vielleicht auch in 20 Jahren bevorsteht und wir jetzt handeln müssen und diese heutige Gesellschaft, also wir also, uns dem anpassen müssen in Form von Planwirtschaft, in Form von Verboten, sprich Motorverbot, in Form von richtigen Verhalten. Was ist das Interesse der Politik daran?
Ja, da kann ich ein schönes Zitat von unserem Vizepräsidenten, dem Herrn Michael Limburg, bringen. Der sagt immer sehr schön, es ist ein sich selbst organisierendes System. Also es gibt da keinen zentralen Taktgeber, der sagt so, jetzt machen wir halt Klima-Heißzeit oder Klima-Eiszeit. Sondern es gibt einfach viele elitäre Profiteure, deren Interessen sich decken. Einigen Wissenschaftlern geht es nur darum, da ihren Job zu sichern oder die Jobs noch auszubauen. Aber es gibt dann natürlich auch Leute, die der sozialistischen Ideologie angehören. Und Sie haben ja gerade die Planwirtschaft erwähnt. Und wir hatten ja im Vorfeld mal über die Frau Ulrike Herrmann gesprochen, die ja jetzt in den öffentlich-rechtlichen Medien auch immer sehr gerne herumgereicht wird und da so ihre Theorien erzählen darf. Und ich habe mir das dann nochmal genauer angeschaut, was sie sich da eigentlich denkt. Und sie hält ja die britische Kriegswirtschaft der 40er Jahre dann für vorbildhaft, wo die Regierung dann zum Beispiel die Zahl der Knöpfe an Kleidung vorgeschrieben hat, damit da nichts verschwendet wird. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt jemand auf sowas? Ne? Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Ländern, aber auf der gesamten Welt eine wirtschaftliche Prosperität. Wie kommt das jetzt, dass jemand das beenden will? Ja, da kann man auf der einen Seite natürlich klar sagen, da sind ideologische Pläne, da will wohl jemand die Gesellschaft umbauen. Es gibt ja sogar diesen Begriff, die große Transformation, der wird dann mal so definiert.
Die große Transformation, aber wem nützt diese große Transformation? Sie hatten jetzt eine Frau Herrmann angesprochen, ein beliebtes Talkshow-Möbel in ARD und ZDF. Die träumt ja von einer Planwirtschaft, im Grunde von einem Sozialismus, von einem Unterwerfen ganzer Gesellschaften unter die Hypothese, es wird wärmer, wir müssen das verhindern.
Ja, man fragt sich als Beobachter auch immer, was denken sich diese Leute? Merken die nicht, dass die da alles zerschlagen und letztlich an dem Ast sägen, auf dem sie selber sitzen? Man fragt sich immer, wie kommt das dann? Und ich denke dann immer an Isaac Newton, der gesagt hat, ich kann nur deswegen so weit sehen, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Und wir sollten das heute auch so machen. Wir sollten uns auf die Schultern von Riesen stellen und dann können wir weiter schauen. Und da gibt es ja längst einige Denker aus den vergangenen Jahrzehnten, die Substanzielles schon prophezeit haben. Da wäre zunächst der deutsche Soziologe Helmut Schelsky zu nennen, der 1974 in einem Buch ganz klar vorhersagte, der allgemeine Wohlstand, der damals aufgebaut war, erzeugt gewaltige Steueraufkommen und die Fleischtöpfe des Staates locken dann natürlich die Hyänen an, die dann Probleme erfinden und sich dann selber als Lösung anbieten. Und das sehen wir ja heute in allen möglichen Bereichen. Ob da jetzt postkolonialistische Forschung oder Klimaforschung oder Genderforschung, da werden Probleme gewälzt, die in der Bevölkerung niemanden interessieren, aber die dann natürlich fleißig beforscht werden und da gehen gewaltige Geldmengen für Personal drauf.
Aber diese gewaltigen Geldmengen, diese vielen Artikel, die über Klimawandel, über die Gefährlichkeit des Klimawandels schreiben, die haben ja eines bewirkt, dass ein Großteil der Bevölkerung sich im Grunde vor einem Klimawandel, vor einer Wetterapokalypse fürchtet. Das Geld ist ja in Anführungszeichen gut angelegt, bei den Leuten hat es funktioniert, die haben sowas wie Angst.
Vergangenheit, es hat funktioniert. Aber wenn Sie sich die neuesten Umfragen anschauen, so seit 2-3 Jahren, ich denke, Corona war da so die Zäsur, da ist das eben nicht mehr der Fall. Es geht langsam runter, weil die sogenannte Klimapolitik und andere Politiken verbraten so viel Geld, sinnloserweise, dass den Menschen das Wasser immer mehr bis zum Kiefer steigt. Und dann merken die natürlich, dass sie da veralbert werden und glauben diesen ganzen Erzählungen nicht mehr. Mit dem Ergebnis, dass diese Klimathematik doch in der politischen Wahrnehmung und im Volke deutlich an Ansehen eingebüßt hat, hat ja sogar Luisa Neubauer, die Hamburger Klimaaktivistin, im letzten Bundestagswahlkampf beklagt, dass das Thema Klima praktisch keine Rolle gespielt hat. Ja, das hat Gründe und daran ist zum Beispiel sie selber schuld.
Naja, aber auf der anderen Seite wurde in unser Grundgesetz, in die Verfassung aufgenommen, dass wir klimapolitisch ordentlich arbeiten müssen. Das steht in der Verfassung. Das war eine der Voraussetzungen, dass die Bundesregierung, noch bevor sie eingesetzt wurde, einen riesen Schuldenberg aufnehmen konnte. Ein Teil dieser Schulden, das heißt auch beschönigend Sondervermögen, soll in Klimaprojekte gehen. Also, wie Sie sagten, so weit ist der Wandel weg von der Klimahysterie gar nicht gediehen. Wir haben es in der Verfassung stehen.
Ja, da muss man natürlich unterscheiden, was denken die Menschen, was denken die Wähler und was ist in den Strukturen drin. Und in der Tat, also Lokalpolitiker haben mir mal gesagt, auch wenn da jetzt völlig andere Kräfte im Landtag oder auch im Kreistag und so weiter ans Ruder kommen würden, die wären gar nicht in der Lage, diese Strukturen, die da über Jahrzehnte etabliert wurden, so schnell zu ändern. Das dauert dann nämlich auch wieder Jahre und Jahrzehnte, diese Verschwendung und diese ganze Korruption zurückzudrängen. Und Deutschland ist insofern leider die Spitze des klimatischen Eisbergs, weil wir tatsächlich sogar das in der Verfassung drinstehen haben. Allerdings sind wir von Vernunft umzingelt, weil auch die Franzosen und die Briten, die ja auch ziemlich grün und woke noch sind, die machen diesen Klimaquatsch nicht mit. Ne?
Geben Sie doch mal 1-2 Beispiele, wo Sie meinen, dass die Klimaerzählung zu Ende geht oder nicht mehr geglaubt wird. Wo sind da Ihre Belege oder Ihre Anhaltspunkte für?
Ja, Sie haben Angst, wenn man Ihnen das laufend sagt. Wobei man muss sagen, Vergangenheit. Also wenn man sich die Umfragen der letzten Jahre anschaut, merkt man das Klimathema, das klackert von Platz 1 und 2 immer weiter herunter. Gibt ja diverse Institute, Umfrageinstitute wie Allensbach, die geben immer einige Themen vor ihren etwa 1000 Befragten und die sollen dann sagen, welches Thema Priorität. Und da ist Klima mittlerweile dann in den mittleren oder hinteren Bereich unter ferner Liefen abgerutscht. Das zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in den Nachbarländern. Und da sieht man, ja, den Leuten steht das Wasser finanziell immer mehr bis zum Hals. Es wird alles immer teurer und die Leute merken, dass sie hereingelegt wurden, dass sie da abgelenkt wurden mit irgendwelchen Fake-News-Themen und dass tatsächliche echte Probleme nicht mehr angegangen oder sogar noch mit Absicht verschlimmert werden.
Aber die Politik im Deutschen Bundestag, wenn ich mich erinnere, da wird immer noch davon gesprochen, von der großen Transformation. Auf europäischer Ebene bleibt dieser Green Deal immer noch bestehen. Und wenn das Verbot des Verkaufs von Verbrennerautos ein bisschen gelockert wird, heißt es nicht, dass dieses Ziel, alles wird elektrisch, die Zukunft wird elektrisch, aufgegeben wird. Die Politik hinkt ja den Umfragen und dem Willen der Bevölkerung dramatisch hinterher.
Ja, das sind die politisch-administrativen Strukturen. Ich hatte mich mal mit Lokalpolitikern unterhalten und die sagten mir, ja, selbst wenn bei uns jetzt im Kreis oder im Landtag ganz andere Politiker drankommen und die das ändern wollen, die hätten gar nicht die Chance, das schnell zu machen. Die Strukturen im Rechtsstaat, die sind ja über Verträge und Regelungen über Jahre und Jahrzehnte festgelegt. Das dauert dann natürlich auch wieder Jahre und Jahrzehnte, um Fehlentwicklungen rückgängig zu machen. Und ich meine, was Berlin und Brüssel angeht, das sind weltweit sowieso die schlimmsten Klimapolitiker und Klimaprofiteure. Aber wir sehen europaweit, also Deutschland ist von vernünftigen Staaten umgeben. Selbst die Briten und die Franzosen, die ja ansonsten auch noch ziemlich grün oder woke sind, die gehen mittlerweile in Sachen Klima von der Fahne. Und sogar Brüssel selber hat sich ja auch schon ein Stück weit bewegt. Brüssel hat ja schon vor etwa 2 Jahren die Kernkrafttechnik als umwelt- und klimaschützend eingestuft. Und in Polen wird jetzt das erste Atomkraftwerk bald gebaut. Und das wird von der EU gefördert. Also selbst in Brüssel bewegt sich etwas. Aber Deutschland oder Berlin, wir sind dann mal wieder die letzten Mohikaner. Und das wird dann bei uns wahrscheinlich mal wieder besonders lange dauern.
Ja, das wird uns teuer zu stehen kommen. In Biblis sind die letzten Atomkraftwerke, Teile davon, gesprengt worden. In Philippsburg war ein großes Volksfest in Baden-Württemberg. Eine Bestätigung grüner Politik, wir zerstören die Kernkraftwerke, sodass sie nie wieder laufen können. In Bayern wurden auch die Kühltürme von Kernkraftwerken gesprengt. Das funktioniert alles nicht mehr. Gibt es denn irgendwelche Prognosen oder Berechnungen, wie viel diese grüne Transformation in Deutschland die Deutschen kosten wird?
Rechnen Sie mit Billionen, das mehrfache Steueraufkommen eines Jahres. Und das Geld ist, wie es so schön heißt, nicht weg, es hat nur jemand anders. Und wenn wir uns so einige der lustigsten oder katastrophalsten Klöpse der vergangenen Jahre anschauen, nur dann haben wir Radwege in Peru, das hat zwar jetzt nur ein paar Millionen ausgemacht, aber das ist schon so ein geflügeltes Wort geworden. Oder wir haben da sogar Milliardenzahlungen an China und da stellte sich dann heraus, das war eine stillgelegte Hühnerfarm irgendwo im Nirgendwo, wo dann angeblich ein Klimaprojekt mit extrem viel Geldeinsatz durchgeführt werden sollte und das Geld ist weg und da kräht irgendwie kein Hahn mehr danach. Und man muss ganz klar sagen, also das Geld, was aus dem Volksvermögen oder aus dem Gemeinwesen entnommen wird, das fehlt dann letztlich natürlich bei der unteren Hälfte der Bevölkerung. Und das wiederum kostet dann Lebensjahre. Also es werden Menschen weniger gut und weniger lange leben, weil irgendwelche anderen sich da bereichert haben. Zum Beispiel mit dem Thema Klima.
Dr. Axel Göring, promovierter Molekularbiologe, er ist bei EIKE, dem Klimainstitut, er ist unser Gesprächspartner heute in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Es geht um den in Anführungszeichen menschengemachten Klimawandel und die Lust am Weltuntergang. Herr Göring, lassen Sie uns mal die einzelnen Weltuntergänge durchdeklinieren. Da gibt es eins, ich gebe mal die Stichworte vor, der Meeresspiegel steigt weltweit und zerstört und überschwemmt Inselstaaten. Da wurden die Malediven genannt, da wurden die Palau-Inseln im Pazifik genannt. Die Ex-Außenministerin Baerbock, da gab es wunderbare Fotos, wie sie barfuß am Korallensandstrand von Palau entlang lief und sagte, oh, hier kann man richtig sehen, wie die Inselgruppe untergeht. Und wir in Deutschland, wir sind mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was so viel CO2 ausspuckt, schuld und wir müssen alle Bewohner von Palau in Deutschland aufnehmen. Also Weltuntergang Nummer 1, der Meeresspiegel steigt. Stimmt das? Stimmt das nicht?
Nein, das stimmt natürlich nicht, weil erstens mal den Meeresspiegel gibt es nicht. Also die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern eher apfelförmig. Sie dreht sich, dann gibt es auch noch einen Mond. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Wasserverteilungen, auch zeitlich natürlich durch den Tidenhub, also die Gezeiten Ebbe und Flut. Also es gibt die Meeresspiegel, es ist eine Vielzahl und da können Sie weltweit sehen, also Inselchen gehen da keineswegs unter. Es gab mal eine Meldung, dass da jetzt die erste Insel dann tatsächlich final untergegangen sei. Das stellte sich dann allerdings so als Hoax heraus, weil das war ein kleiner Felsen mit einer Palme drauf, der ist nach einem Taifun untergegangen. Also der wurde dann weggespült, einfach durch extremes Unwetter, mehr war das nicht. Und die Malediven zum Beispiel bauen immer mehr Flughäfen auf ihren Inseln für den Tourismus. Also offenbar selbst die Bewohner der mitunter sehr flachen Pazifikinseln, die tatsächlich schnell überschwemmt werden würden, wenn das Meer ansteigen würde, selbst die glauben da nicht dran. Die erzählen das dann halt nur, weil es dann Fördermittel gibt. Da gab es jetzt gerade auch einen interessanten, man könnte es fast schon Wissenschaftsskandal nennen. An der Rutgers-Universität in den USA haben Forscher sich die chinesischen Küstenstädte angeschaut und festgestellt, dass dort das Land immer mehr absinkt, weil dort Gigatonnen an Baumaterial für die großen Städte wie Shanghai aufgeschüttet werden und gleichzeitig das Grundwasser abgepumpt wird. Aber die haben das Titel und im ersten Teil der Zusammenfassung dann erstmal so verkauft, als wenn der Meeresspiegel steigen würde. Und das haben deutsche Medien, Massenmedien, natürlich nicht Kontrafunk, sondern ARD, ZDF, die haben das auch genauso berichtet. Ne? Forscher stellen fest, die chinesischen Meeresspiegel an der Küste steigen, immer mehr nach einigen Jahrtausenden Stabilität. Guckt mal in den Artikel oder nur in die Zusammenfassung von der Rutgers-Universität rein, stellt man fest, nö, stimmt nicht. Fast alles ist dem Sinken des Landes zuzuschreiben und nicht dem Steigen des Meeresspiegels. Da zeigt sich, dass mittlerweile die Wissenschaft, die Sie ja vorhin so schön erwähnt, dermaßen durchkorrumpiert ist oder schon gezwungen ist, irgendwelche, zumindest halb so irgendwelche Narrative zu bedienen, um überhaupt publiziert zu werden.
Aber es ist ja auch eine deutsche romantische Vorstellung, mein Gott, die Welt geht unter, da versinken ganze Städte mit 20 Millionen Einwohnern, die müssen wir alle aufnehmen. Kommen wir zum nächsten Weltuntergangsnarrativ. Die Erde brennt, die globalen Dschungel- und Regenwälder brennen ab und der globale Süden, die vielen Milliarden Menschen machen sich auf den Weg nach Norden. Stimmt das nicht?
Nein, natürlich nicht. Also wenn jemand den Urwald oder wenn jemand den Wald zerstört, dann sind das Zündler oder auch die Ausrichter von Klimakonferenzen, wie jetzt gerade in Belém in Brasilien. Die haben ja, um dann einen schnellen Zugang vom Flughafen zum Konferenzgebäude zu gewährleisten, 13 Kilometer Autobahn quer durch den Regenwald geholzt. Ich glaube, 100.000 Bäume sind dafür gefallen. Also wenn jemand hier Wald zerstört, dann sind das nicht natürlich auftretende Waldbrände, Wildfeuer, sondern dann sind das gezielte Einschläge. Und bei uns hier in Deutschland übrigens für Windräder, ne? Weil wir müssen immer mehr Windräder bauen. In Deutschland, in einem Land mit hoher Besiedlungsdichte, ist das nicht so leicht möglich. Und deswegen geht man dann halt in die Staatsforste, wo niemand Einspruch erheben kann, und fällt Bäume. Da muss man jetzt allerdings nicht nur 3-4 Bäume fällen, dass dann ein Windrad dahin gebaut werden kann, sondern sie brauchen eine große, breite Straße für Schwerlasttransporte und da haben sie den halben Wald abgeholzt für ein einziges Windrad. Es gab vor 2 Jahren eine Art halben Wissenschaftsskandal. Da hat ein Amerikaner sich mit den nordamerikanischen Waldbränden, die im Sommer vor allem in Kanada sehr häufig sind, befasst. Er hat aber den wichtigsten Grund in dieser Veröffentlichung weggelassen, nämlich Brandstiftung, menschliche Brandstiftung. Also entweder versehentlich durch weggeschmissene Zigarettenkippen oder auch Aktivisten oder verrückte Feuerteufel, die da den Wald in Brand setzen, hat er weggelassen. Dadurch wurde sein Artikel dann prominent veröffentlicht. Das war, glaube ich, Nature oder Science. Kurz nachdem dann die Veröffentlichung raus war, hat er auf seinem eigenen Blog dann die Informationen öffentlich gemacht und gesagt, ja, ich habe es x-mal versucht zu publizieren, aber die haben den Artikel erst genommen, als ich dann den wichtigsten Grund, nämlich den menschlichen Brandstifter, weggelassen habe.
Da kommt man ja fast auch auf den Gedanken, das ist auch so ein Hass auf diese westliche Zivilisation, die ihre Wälder hüten, die nachhaltige Forstwirtschaft betreiben und dann brennen die durch Brandstiftung und man kann das noch nicht mal benennen, weil das nicht im Interesse derjenigen ist, die davon profitieren und sagen, das ist diese westliche Industriegesellschaft, die die Erde aufheizt, so heiß, dass in Kanada in der Steppe oder auch in Kalifornien die Wälder einfach so anfangen zu brennen.
Wenn man sich da die nackten Zahlen der Emissionen anschaut, kann man mittlerweile sehen, also Deutschland ist schon unter ferner Liefen. Ich glaube, wir haben so plus minus 2% der weltweiten CO2-Emissionen überhaupt noch. Wenn man sich die Hauptverursacher von CO2-Emissionen anschaut, das sind China, Indien und diese ganzen Schwellenländer. Dort wird natürlich nichts gemacht, beziehungsweise auf Klimakonferenzen wie das Paris- oder Kyoto-Protokoll damals, da wurden die zu rein gar nichts gezwungen. Das macht man dann, indem man diese Länder als Entwicklungsländer definiert, denen man zugesteht, sich erst nochmal zu entwickeln und CO2 auszustoßen. Klimaaktivisten bei uns kommen dann auf den Trick und sagen, naja gut, die Chinesen und Inder, die sind zwar wesentlich emissionsintensiver als wir um ein Vielfaches, aber wir Deutschen oder Franzosen oder Briten oder Belgier, wir haben ja schon seit 1850 die Atmosphäre mit ordentlich CO2 aufgeheizt und wir hätten dann eine historische Schuld und deswegen seien wir da mehr in der Verantwortung als die anderen. Da kann man natürlich nur zu sagen, das ist ein konstruiertes moralistisches Argument, weil die Industrie von 1850 oder auch von 1900 ist mit der heutigen nicht zu vergleichen. Also die Zahl der Fabriken und Emittenten, die da in China und Indien stehen, sind ein Vielfaches von dem, was wir zu Kaisers Zeiten hier in Deutschland hatten. Und daran merkt man, es ist rein politisch. Es geht nur um Umverteilung, es geht um eine politische Keulung, es geht nicht wirklich um CO2, Klima und Umwelt.
Ich habe noch zwei Weltuntergangsszenarien. Das eine ist, das Eis schmilzt, die Antarktis verschwindet und der Golfstrom, das ist die europäische Wärmepumpe, die von der Karibik quer über den Atlantik dann Richtung Nordsee fließt. Der Golfstrom, die Wärmepumpe wird abgestellt und die große Eiszeit kommt. Können Sie zu diesen beiden apokalyptischen Szenarien noch etwas sagen über die Wertigkeit, über die Stimmigkeit?
Ja, aber gerne doch. Beide Theorien finden wir nämlich vor allem in Potsdam, im dortigen Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die nebenbei gesagt wie EIKE nur ein eingetragener Verein sind, also auch kein offizielles Staatsinstitut, wie das dann gerne so dargestellt wird.
Aber die haben mehr Einfluss.
Und 40 Millionen etwa im Jahr an Fördergeldern, ja, und da kann man natürlich einiges mehr machen, ne? Oder vor allem dann mehr publizieren, ne? Das ist schon richtig. Also was das Thema Eis angeht, typische Rosinenpickerei. Wir hören seit Jahren oder besser gesagt schon Jahrzehnten, die Gletscher schmelzen. Es gibt viele Gletscher und hier bei uns in Deutschland, ich glaube, wir haben noch 2, 3 Gletscher da an der österreichischen Grenze, die gehen tatsächlich weg. Das ist aber durch die Erwärmung im 20. Jahrhundert auch nicht anders zu erwarten. Und das sind Mini-Gletscherlein, das ist nicht viel. Gut, bei den Schweizern, die haben ein paar mehr, da schmilzt auch einiges, was durch die Erwärmung auch nicht ungewöhnlich ist und historisch auch nichts Neues, ne? Weil bei den Römern und im Hochmittelalter waren die Alpen zum Beispiel weitgehend eisfrei oder gletscherfrei. Ja, wie sieht's international aus? Das wird dann nämlich ganz gerne ausgeklammert, ne? Also der Gletscher-Nationalpark in Kanada und den USA, der liegt da so über der Grenze. Da wurde auch jahrzehntelang erzählt, so guckt euch den Gletscher nochmal an, der wird bald weg sein. Und vor 3, 4 Jahren haben die dann diese Schilder, die sie da an die Gletscher gestellt hatten, dann in einer Nacht- und Nebelaktion heimlich weggeräumt, weil die merkten nämlich, sämtliche Gletscher im Gletscher-Nationalpark in den USA wachsen. Ja, und wie sieht's mit der Antarktis aus? Da wird dann immer erzählt, ja, die Westantarktis, da schmilzt einiges. Man muss sich auf der Landkarte einfach mal angucken. Die Antarktis, das ist so im Osten so, das ist dieser Riesenknubbel und links ist noch so ein kleines Schwänzchen dran. Und dieses kleine Schwänzchen, da gab's tatsächlich einige Schmelzereignisse. Das stimmt, das ist richtig. Aber dieser große Knubbel, die Ostantarktis, der mit Abstand größte Teil dieses Kontinents, da gewinnt der Eispanzer ordentlich an Masse dazu. Das hören Sie dann natürlich nicht. Was Sie dann hören, sogar in Tagesschau und Tagesthemen, dass der Physikprofessor Anders Levermann vom Potsdam-Institut dann allen Ernstes vorschlägt, die schmelzende Westantarktis dann mit Schneekanonen zu beschneien, damit das dann dort gefrieren kann, um das Eis dann dort wieder aufzubauen. Ein natürlich absurder Vorschlag, weil sämtliche Schneekanonen der Welt in der Westantarktis könnten da nichts aufbauen. Also Fazit, reine Rosinenpickerei. Wenn irgendwo was schmilzt, wird das lautstark veröffentlicht, wird das laut gesagt. Wenn irgendwo was wächst, erfährt man das bei Kontrafunk oder EIKE.
Der Golfstrom haben wir noch vergessen, die europäische Wärmepumpe, die abreißt und die uns die Kälte bringt und wir alle erfrieren.
Ja, also beim Thema Golfstrom muss ich immer etwas lächeln, weil unser Mann in Hollywood, der Roland Emmerich, der Spezialist für Katastrophenfilme aller Art, egal ob das außerirdische Maya-Vorhersagen oder eben der Klimawandel ist, hat im Jahre 2004 oder 2005 mal einen wunderbaren Film gedreht, The Day After Tomorrow, das heißt einfach nur übermorgen. Und da sieht man, dass trotz der Erderwärmung dann Nordamerika komplett einfriert und der Held dann da mit einigen Getreuen in New York die Kältekatastrophe als einer der wenigen überlebt. Und das wird dann in dem Film damit erklärt, dass der Golfstrom oder es ist so ein größeres System, das wird abgekürzt AMOC genannt, dass der zum Stehen kommt und dann ja das warme Wasser aus dem Golf von Mexiko, das dann quer über den Atlantik nach Europa fließt, dann seine Wirkung nicht mehr tun kann. Und ich meine, der Film ist natürlich insofern unrealistisch, als dass dann jetzt nicht ganz Nordamerika einfrieren würde, nur weil der Golfstrom versagt. Und darüber hinaus ist das wohl eher eine Erfindung aus dem Potsdam-Institut, die mithilfe dieser berühmten Computer- und Klimasimulationen im Großrechner gemacht wurde. Die haben dann da ihren Algorithmus, geben dann etwas ein, was sie so vermuten. Und dann kommt am Ende das heraus, was sich dann gut verkaufen lässt. Also alle Wissenschaftler, mit denen ich von Eike in Kontakt stehe, beziehungsweise die mir dann berichten, die sagen, nein, da gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass der Golfstrom am Abreißen wäre. Das ist also wirklich eine Klimaerzählung für die Medien. Das ist nichts anderes.
Ja, Sie haben das Stichwort Algorithmus erwähnt. Auf solchen mathematischen, statistischen Formeln bauen sich ja ganze Klimaerzählungen auf. Wir haben in Deutschland das Potsdam-Institut. Das ist sowas wie der führende Alarmmelder für das Klima und für die zukünftigen Katastrophen in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Und da liest man in den Medien wenig, dass ein richtiger Skandal eigentlich aufgedeckt wurde. Eins der grundlegenden Arbeiten des Potsdamer Klimainstituts hat sich als, naja, nicht als eine Fälschung, aber als Unfug erwiesen. Das wurde in renommierten Zeitschrift Nature abgedruckt, sogar peer-reviewed, das heißt, andere Wissenschaftler haben das gelesen. Und nach Jahren stellt sich heraus, das ist einfach nicht richtig, was die geschrieben haben. Der Artikel wurde zurückgeholt, aber der Alarmismus, der damals mitverbreitet wurde, der wirkt weiter. Und man wartet lange darauf, dass die Medien, die Tagesschau, die großen Tageszeitungen darüber berichten und sagen, im Grunde können wir nochmal von vorne anfangen und neue Klimamodelle erstellen, weil dieses Klimamodell, Weltuntergang, Billionen, Billiarden Schaden an den Volkswirtschaften, das stimmt so nicht. Wie verhält es sich mit dem Artikel, wenn Sie das mal versuchen könnten zu erklären, was ist diese Arbeit des Potsdamer Klimainstituts und wie falsch ist die?
Das war bislang eigentlich so der härteste Wissenschaftsskandal, den wir in den vergangenen Jahrzehnten zum Thema Klima erlebt haben. Also alles das, was ich vorher erwähnt hatte, das waren ja dann, sage ich mal, nur so halbe Falschdarstellungen, die sich dann aber im Artikel selber dann doch wieder korrigierten. Aber dieses Mal muss man sagen, also das war ein Skandal allererster Güte. Dieser Artikel aus dem Potsdam-Institut stammt aus dem Jahre 2024. Dort wurde erzählt, dass durch Klimaschäden, die wir durch unsere Emissionen angeblich verursachten, 19% der weltweiten Wirtschaftskraft geschädigt werde. Das summiert sich dann auf 38 Billionen Dollar. Also Achtung, nicht Millionen mit M, sondern B, Billionen. Das wurde von den Medien in Deutschland, aber auch weltweit dann sehr fleißig geteilt und sehr fleißig berichtet. Das war einige Wochen so, glaube ich, der wichtigste Artikel zum Thema Umwelt- und Klimawissenschaft. Das war so ein Star-Artikel, könnte man sagen. Übrigens war da auch wieder Herr Levermann beteiligt, den ich vorhin mit der Westantarktis erwähnte. Und es gab aber einiges Grummeln wohl im Hintergrund. Und dieses Jahr kam dann heraus, dass die vier Gutachter dieses Artikels diesen Artikel abgelehnt haben. Die hatten klar gesagt, nein, also die Zahlen, schon rein intuitiv kann da was nicht stimmen. Wir empfehlen nicht, das zu veröffentlichen. Aber die Redaktion hat es trotzdem getan, weil auch ein Wissenschaftsmagazin wie Nature oder Science ist natürlich letztlich ein Medienunternehmen und muss gucken, dass sie publiziert werden. Wobei man mittlerweile auch den Eindruck hat, dass in Redaktionen von Spiegel bis Nature dann auch Gläubige sitzen, die ihre Narrative unbedingt erzählt haben wollen. Also es ist nicht mehr eine rein wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch schon fast religiöse Gläubigkeit. Ja, und wie Sie es vorhin sagten, der Artikel vom Potsdam-Institut wurde jetzt offiziell retracted, also zurückgezogen. Um es ein bisschen konkreter zu machen, die Wissenschaftler vom Potsdam-Institut hatten sich da ein Land besonders herausgegriffen, Usbekistan, weil die Zahlen von dort halt sich besonders schön eigneten für die Erzählung. Allerdings selbst die vier Gutachter hatten das nicht geglaubt. meine, ich komme selber aus der Naturwissenschaft. Ich habe das erlebt, wie so ein Gutachtungsverfahren funktioniert. Man bekommt ja dann die Gutachten auch selber zugeschickt. Ne? Da steht zwar jetzt nicht der Name vom Gutachter drauf, das muss ja alles anonym, doppelblind gehalten werden. Aber da steht dann drin, was man machen soll und was nicht. Und wenn da vier Gutachter sagen, nein, machen wir nicht, das haben die vom Potsdam-Institut wahrscheinlich auch gesagt bekommen. Aber sowohl die Wissenschaftler aus Potsdam wie auch die Redaktion haben es trotzdem veröffentlicht. Also ein Skandal erster Güte.
Ja, es passte halt so gut in diese deutsche Klimahysterie. Und wenn man ins Ausland schaut, die sind ja nicht so klimaängstlich drauf, wie wir Deutsche es sind. Offenbar läuft diese Klimaerzählung, diese Angst davor, wie geschmiert in den Medien durch bestimmte Protagonisten, Protagonistinnen, weil das sind ja oft junge Frauen. Und das scheint eine Erzählung zu sein, die im Grunde große Aufmerksamkeit erfährt, weil die einfach so spannend gruselig klingt. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass diese Klimaerzählungen zurückgenommen werden müssen, dass die relativiert werden, dass das irgendwann auch mal in der Politik ankommt, dass man aus Angst vor einer Klimaerwärmung nicht ein Land wie Deutschland völlig deindustrialisieren kann und transformieren kann?
Also ich gehe nicht davon aus, dass Wissenschaftler, Politiker oder Aktivisten sich irgendwann hinstellen und sagen, jawohl, wir haben einen Fehler gemacht, tut uns leid, wir nehmen das alles zurück. Das würde ja mitunter Gerichtsprozesse oder parlamentarische Untersuchungsausschüsse nach sich ziehen. Nein, ich denke, das wird in den nächsten Jahren laufen wie mit dem Waldsterben in Westdeutschland in den 80er Jahren. Das wird einfach ausgeschlichen. Es wird immer weniger berichtet. Einer der hauptverantwortlichen Wissenschaftler für das Thema Waldsterben, ein gewisser Bernhard Ulrich, dessen Name ja heute völlig vergessen ist, der sagte dann um 1990, also ich war es nicht, das waren die Medien, ich habe reine Wissenschaft gemacht. Die bösen Medien haben das ja dann halt nur so aufgeplustert. Also ich habe nie behauptet, dass die Katastrophe bevorsteht. Und ich denke, so wird das in den nächsten Jahren auch laufen. Wenn ARD und ZDF dann vielleicht abgewickelt oder verkleinert sind und ersetzende Medien wie Kontrafunk dann die Potsdamer Wissenschaftler dann interviewen und fragen, ja, sie haben doch das und das behauptet, ist nicht passiert oder jetzt sagen sie es plötzlich nicht mehr, was ist denn los? Dann werden da wahrscheinlich auch Argumente kommen wie, also wir haben das immer alles ganz wissenschaftlich gemacht, okay, da gab es mal einen Fehler mit der Sache da 2024, da stehen wir zu, aber ansonsten waren das ja dann die anderen schuld. Ne? Also ich denke, so wird es laufen. Man wird es ausschleichen und nur noch das zugeben, was sich nicht mehr verschweigen lässt. Und es werden dann wahrscheinlich andere Themen kommen. Wir sehen ja seit 60 Jahren in den westlichen Ländern Panikmache. Das ist einfach eine politische Keule, auf die kein Politiker und kein Aktivist verzichten will. Es ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Da wird wahrscheinlich irgendetwas Neues kommen.
Aber das Geld ist ja erstmal weg. Diese große Transformation, diese Green Deal der Europäischen Union, diese Klimawandelgeschichten und Klimapolitik in Deutschland, die haben so viele Milliarden gekostet. Das Geld ist weg. Das wird auch für die nächste Katastrophenerzählung wird das schlichtweg nicht reichen. Wie kommt die Politik denn aus dieser Geschichte heraus? Wir haben die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke gesprengt. Wir reißen die Gasleitungen heraus. Wir fördern selbst kein Gas, obwohl wir es könnten und kaufen es in der ganzen Welt zusammen. Und das läuft nicht mehr lange gut, weil die Industrie einfach die Preise für diese Art Energieerzeugung nicht mehr bezahlen können. Was kann eine Politik denn machen, um dieses Land energiepolitisch wieder zu stabilisieren, vielleicht auch psychologisch wieder zu stabilisieren, dass die Menschen weniger Angst und mehr Zuversicht haben?
Also ich gebe Ihnen recht, wir haben heutzutage nicht mehr diese finanziellen Ressourcen, die wir noch in den 90er Jahren hatten, nach dem Ausschleichen des Waldsterbens, wo dann ja einfach auf Klima umgeschaltet wurde und dann noch mehr Geld umgeschichtet und aus den Taschen der Bürger herausgeholt wurde. Daher ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass jetzt eine neue große Umweltkatastrophenerzählung nicht mehr in dem Umfang kommt, wie wir es jetzt mit Klima oder Waldsterben oder Ölalle und so weiter erlebt haben, weil die Bürger einfach am Ende sind finanziell und zumindest die untere Hälfte wird dann irgendwann auf die Barrikaden gehen. Tja, was kann die Politik machen? Da bin ich einerseits überfragt, andererseits auch etwas pessimistisch. weil wir sehen, dass pures Wissen oder pure Bildung oder auch nur das Vorhandensein eines Berufsabschlusses in der Politik immer weniger vorhanden ist. Sogar in der CDU sehen wir das, in der FDP auch. Und wie es bei der AfD da ist, da sieht es jetzt noch ein bisschen besser aus. Aber wir müssen halt dann in den nächsten Jahren schauen, dass sich die wichtigsten Parteien des Landes, die alten und die neuen, wieder auf wissenschaftlich und oder rein handwerklich auf einen neuen Stand bringen. In den Ländern um uns herum ist das geschehen. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Sozialdemokraten in Dänemark anschauen, die sind mit den deutschen oder österreichischen Sozialdemokraten nicht im Ansatz vergleichbar. Also da ist eine gewaltige Reform, eine Reformation gelungen. Entweder die etablierten Parteien in Deutschland und Nachbarländern oder anderen Nachbarländern wie Österreich werden sich da deutlich reformieren und sich wieder mehr auf Vernunft und Wissenschaft zurückbesinnen. Ja, oder sie werden dann ausgetauscht.
Ja, es heißt ja, dass Entwicklungen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika passieren, mit ein paar Jahren Verspätung dann auch nach Westeuropa und nach Deutschland kommen. Präsident Trump von der USA, der hat jetzt CO2 von der Liste der supergiftigen und bekämpfenswerten und verachtenswerten Gase gestrichen. Das heißt, er ist im Grunde aus dem ganzen Klimaabkommen ausgestiegen und sagt, das hat alles keinen wissenschaftlichen Wert. Wir hören auf damit und kümmern uns um das Wachstum unserer Wirtschaft und das Glücklichsein, Pursuit of Happiness unserer eigenen Bürger. Wird sowas auch in Deutschland irgendwann passieren? Gibt es da Hinweise darauf?
Historisch gesehen ja. Ne? Als Ronald Reagan in den USA dran kam, zog Europa nach mit Westdeutschland, Helmut Kohl und Großbritannien, Margaret Thatcher. Ob das diesmal auch geschehen wird, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich. Ich würde sagen, es wird geschehen. Allerdings könnte ich jetzt nicht sagen, welche Politiker den Helmut Kohl von damals ersetzen könnten. Was die Sache in den USA mit CO2 angeht, da sieht man mal, dass selbst Donald Trump gewisse Probleme hat. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, wie der aktuelle Stand ist. Also der Prozess ist eingeleitet, das CO2 von dieser Liste herunterzunehmen. Aber so mit Siegel und Unterschrift ist es auch noch nicht. Also man sieht, selbst die USA haben langwierige Prozesse, Strukturen, die selbst ein gewisser Donald Trump nicht einfach mal schnell rückgängig machen kann.
Es gibt ja auch Fonds von Banken, Industrieinteressen, die verbunden sind mit dem Klimawandel oder mit erneuerbaren Energien. Und da sieht man, dass zum Teil Windparks, die ausgeschrieben wurden in der Nordsee, dass die keine Investoren mehr finden, weil die Industrie sagt, das rentiert sich nicht mehr. Ist das vielleicht der Beginn von etwas Vernunft, von Glauben an eine andere als nur die Klimawissenschaft und die Wissenschaft der Weltuntergänge?
Wirtschaftliche Vernunft auf jeden Fall, ja. Weil die sogenannten erneuerbaren Energien, Stichwort Wind und Sonne, schicken keine Rechnungen. Die sind ja letztlich immer von Subventionen abhängig. Die tragen sich selber nicht. Was man einfach am sogenannten Erntefaktor sehen kann, also der liegt unter 10 und Kernkraftwerke haben mehrere hundert. Also da sieht man schon, wie effizient moderne Technik ist im Vergleich zu so einer Mittelaltertechnik mit Windmühlen. Und ja, wenn die Subventionen in allen möglichen Staaten allmählich heruntergedreht werden und die Manager gehen wohl davon aus, dass das auch in Deutschland und der EU bald der Fall sein wird, dann lohnt sich das Investment schlicht nicht mehr. Ne? Und wenn sie da heute auf so eine Ausschreibung da bieten und dann einen Windpark da in der Nordsee bauen, können Sie eben nicht mehr davon ausgehen, dass das 20 Jahre lang vom Staat auf die eine oder andere Weise durchfinanziert wird.
Halten Sie es denn, das ist jetzt fast eine philosophische Frage, die mir einfällt, halten Sie das denn für so einen Wesenszug der Deutschen, dass wir an diesen Klimaerzählungen, an diesen Weltuntergängen, an dieser Waldsterbensgeschichte so daran hängen, dass das ein Teil, sagen wir, von unserer nationalen Kultur ist?
Das ist eine gute Frage. Das ist sehr romantisch. Also ich habe es früher auch geglaubt, weil ich ja selber Deutscher bin und auch so erzogen wurde. Allerdings, wenn ich mich da auf internationalen sozialen Medien umschaue, zum Beispiel Twitter X, und mir da Stimmen anschaue aus Norwegen, aus Schweden, aus den USA, aus der Schweiz und so weiter, dann sehe ich eigentlich weniger einen deutschen Geist oder eine deutsche Romantik, sondern mehr einen westlichen Geist, eine westliche Romantik. Also wir sind da jetzt gar nicht so viel anders als die anderen. ist es ein bisschen unheimlich. Ne? Es passiert überall dasselbe in allen westlichen Ländern. Ohne eine erkennbare zentrale Lenkung breitet sich derselbe Geist aus, ne? Mit der Spitze in die eine oder die andere Richtung.
Ja, da ist auch sowas wie eine Verachtung der westlichen Wissensgesellschaft dabei. Und diese Klimaerzählerinnen, die haben ja mittlerweile auch so ein bisschen umgeswitcht und sagen, also es geht ja nicht nur um das Klima, klar müssen wir uns da einschränken, müssen deindustrialisieren, sondern es geht um Liebe zur Erde. Da sind wir ja fast wieder bei einer heidnischen Religion, ne? Die Liebe zur Erde, das fängt an esoterisch zu werden und vielleicht ist das ja sowas wie ein großer Schlussgong dieser aggressiven Weltuntergangsklimaerzählungen.
Naja, mal diese esoterische Linie gab es ja immer schon. Es gab ja mal so ein Buch, Gaia, die Erde ist ein Lebewesen. Das war so ein Kassenschlager. In den 90er Jahren war ich sogar einer der Ersten, der dieses Buch geschenkt bekam. Also ihr Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, dass es tatsächlich ein Schlussgong ist. Aber dieses halb esoterische Hintergrundrauschen, das hat man eigentlich immer schon vernommen, ne? Und wenn man sich die Leute anschaut, die am lautesten dafür trommeln, am lautesten dafür schreien, dann merkt man auch, gerade bei denen ist in der Tat am wenigsten Fachwissen und Bildung vorhanden, sondern mehr so diese esoterische Rhetorik. Das haben Eike-Fans in den vergangenen Jahren auch mal ausprobiert. Die haben sich bei Demonstrationen oder bei grünen Parteiständen dann mal hingestellt und die Aktivisten da mal so ganz einfache Sachen gefragt, wie zum Beispiel, wie viel CO2 haben wir eigentlich in der Luft? Und dann kam als Antwort, ja, ganz viel. Na, wie viel? Sag doch mal eine Zahl. Ja, weiß ich auch nicht so genau. 30%. Tatsächlich sind es 0,042%. Aber tatsächlich niemand von den Leuten, die es mir erzählt haben, bekam dann eine Antwort. Also das Wissen ist null, die Esoterik ist auf 100%.
Ja, mit Wissen und Fakten lässt sich ein Glaube, auch wenn es ein Klimaglaube ist, eben nicht austreiben. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Es ging um Weltuntergänge und den Glauben an die Klimakatastrophe. Ich bin Frank Wahrlich und habe gesprochen mit Dr. Axel Göring, Molekularbiologe beim Eike-Institut. Und Eike, das ist das Europäische Institut für Klima und Energie und glaubt nicht so ganz an den menschengemachten Klimawandel und alle vorhergesagten Katastrophen. Herr Dr. Göring, ich bedanke mich, dass Sie bei der Sendung dabei waren und Sie haben das letzte Wort. Wird alles noch besser oder wird alles noch schlimmer? Die Welt geht unter.
Die Welt geht nicht unter, aber es wird Blut, Schweiß und Tränen geben, vor allem für die untere Hälfte der Bevölkerung und ja, deswegen, Prinzip Hoffnung gilt, es wird besser, aber bis es deutlich besser wird, müssen wir noch ein bisschen aushalten.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich mich auch. Schöne Grüße.